Abwechslung gebracht und das war sehr gut. Als ich herkam, das halt ein bisschen, als ich herkam, habe ich, glaube ich, Christian gesagt, ich bin mal interessiert daran, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben, denn so die Begegnung mit Sinti und Roma ist mir noch fremd. Und jetzt stellt ihr euch die Frage, welche Kultur ist denn die andere, die ich jetzt zum Vergleich heranziehen möchte. Ich fange mal so an. Mein Name ist Heinrich Friesen und 1991 war ich schon mal in Hamburg. Ich habe in Hamburg-Harburg meinen Bundeswehrdienst abgeleistet. Nachts war ich unterwegs mit dem Offizier der Wache und er sagte, na Heinrich, gefreiter Heinrich, du kommst wohl von der Küste hier. Weil ich das R so rollte. Ja, sag ich, mag schon sein, dass die Küste nah meinem Geburtsort ist, aber ich komme aus Russland. Ich bin in Kasachstan geboren. Mit 4 Jahren bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und eine Sache, um die ich mich nie bemüht habe, ist das R, das rollende R wegzubekommen. Ist mein Kennzeichen. Habe ich keine Last mit. Bezogen jetzt auf meinen Hintergrund, ich kenne das aus unseren Kreisen auch, dass die Frauen super fleißig sind und manchmal ist das beschämend für die Männer. Die genießen das und oft vergessen sie ihren Dank auszudrücken. Also noch einmal, Dankeschön. Das war wirklich ein super Wochenende für mich, eine völlig neue Erfahrung. Und dann möchte ich euch noch kurz sagen, dass ich verheiratet bin. Meine Frau heißt Lydia. Wir haben vor kurzem die Bibelschule abgeschlossen. Ja, auch in meinem Alter, das ich euch gar nicht nennen muss, kann man noch Bibelschule machen. Vor einem Jahr sind wir wieder zurückgezogen in den Kreis Minden-Lübbecke. Ich weiß nicht, ob jemand die Ortschaften bekannt sind. Raden, Espelkamp, Lübbecke, das ist so, ja, da ist jemand, der kennt das. Auch aus Minden. Du kommst aus Minden. Ach so, ja, wunderbar. Ja, ich wohne schon mehr als 20, 30 Jahren in Deutschland, auch in Espelkamp. Genau, meine Frau heißt Lydia, wir beide durften das Bibelschulstudium absolvieren. 4 Kinder haben wir. In diesem Monat, wir haben eben 2 Geburtstagskinder gehört, in diesem Monat wird meine älteste Tochter 23, sie heißt Justine. Meine zweite Tochter wird ebenfalls in diesem Monat 20 und heißt Christina. Dann hat Gott uns ein bisschen Ruhepause geschenkt und im Sommer ist unsere dritte Tochter, Denise, 13 Jahre alt geworden. Und wer hätte es geglaubt, am 31.12. gab es bei uns den 4. Nachwuchs und das ist unser Sohn Marco und der ist 11, wird halt am Ende des Jahres 12. Und so merkt ihr, das sind ganz andere Namen als die, die ihr hier so verwendet und verzeiht mir, wenn ich eure Namen alle gar nicht so behalten habe. Aber so ein Nano, Christian ist ja ganz einfach, Carlo, sowas habe ich mir gemerkt. Und Gino und das A weiß ich immer, das ist der Angelo. Und dann muss ich mir überlegen, was nach dem A kommt, genau. Ich habe also wirklich liebe Geschwister im Herrn kennengelernt und es ist toll. Es ist toll, dass wir unabhängig von unseren Hintergründen, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Ja, dass wir ein Fundament haben, das uns vereint, das uns irgendwie näher rücken lässt. So ganz kompliziert ist es ja nicht mehr. Es ist so einfach geworden. Und mein Thema heute, das ist angelehnt an dem, was wir an diesem Wochenende auch gehört haben. Es ging ja um das Buch Josua. Wir haben viel miteinander gekämpft, wir haben Land aufgeteilt, wir haben uns vorbereitet, wir haben uns damit auseinandergesetzt, wie es dann zu Ende ging heute, morgen. Und wir haben aber weniger über die Person Josua selbst gesprochen. Und vieles wird vielleicht vergessen sein. Man behält ja nicht so sehr viel von so vielen Vorträgen. Aber da war so das Wesen Gottes wie Treue. Treue zu dem, was er verspricht. Da war das Wesen Gottes wie heilig, mächtig, wie er sagt zu dir, hab keine Angst. Ja? Und auf der anderen Seite waren dann so die Schlagworte wie Gehorsam. und stell dich auf die Seite des Siegers, Sieg im Glauben, ja. Und wenn man diese Worte alle so hört, ist es ja schön und gut. Aber ich frage dich, bist du überzeugt davon? Bist du überzeugt von dem, was du hörst und was du zum Ausdruck bringst? Und dieses Thema möchte ich heute aufgreifen, Überzeugung leben. Und wenn jetzt jemand die Frage stellt, okay, wovon sind wir überzeugt? Ich habe eben ein paar Wörter genannt und wenn wir hier in der Kirche uns versammeln, dann sind wir überzeugt von Jesus Christus, von dem Fundament unseres Glaubens. Und er soll unsere Überzeugung sein. Und wir wollen das ja auch lernen, zum Ausdruck zu bringen. Ja, wisst ihr, ich denke so an Menschen, die voller Überzeugung auftreten. Egal jetzt für welche Sache, ist egal, ob es kirchlich ist oder für andere Sachen. Sie treten auf und besprechen das mit dir und du sagst, boah, der ist so überzeugt von seiner Sache, da mache ich jetzt mal mit. Ja, und das nächste Mal, wenn ich überlege, wenn ich was unternehme, dann sage ich, hey, hör mal, kannst du mir einen Rat geben, weil er war so überzeugt von seiner Sache und da fühlte ich mich sicher. Er hat Einfluss auch auf mein Leben bekommen. Andersrum gibt es viele liebe Menschen, die arbeiten mit, aber ja, sie sind da, sie sind ja auch nicht böse, aber sie sind nicht so überzeugt von ihren Sachen und sie haben weniger Einfluss auf unser Leben. Das ist ja eine ganz natürliche Reaktion, denke ich mal. Und da sage ich auch nichts Neues. Und die Predigt soll dazu dienen, uns gegenseitig im Glauben an Gott zu ermutigen, zu stärken und unsere Überzeugungen ja darin zu wachsen. So etwas passiert nicht so. Stimmt das? Man ist nicht einfach sofort überzeugt. Bei dem einen da knetest du ihn und sagst, Mensch, immer und immer wieder muss ich mit dir reden. Mensch, werd mal weich und irgendwann, ja, kommt er aus sich heraus und dann irgendwie findet er die Spur und auf einmal hast du einen Mitarbeiter und der sagt, hey, hast du noch was? Und dann merkst du, da wächst Überzeugung. Das ist ein Prozess, das geht nicht einfach von jetzt auf gleich. Und manche Leute, ja, sie sind etwas zurückgezogen. Das ist nicht schlecht. Jeder hat so seine Stärke, die er einsetzen kann. Aber Überzeugung leben, wenn ich jetzt so das Thema ausweiten werde, weiß ich jetzt schon, dass wir ja vieles vergessen werden. Und ich habe mir gedacht, was kann ich euch gleich zum Anfang mitgeben, dass ihr euch wenigstens so einen ganz kleinen Teil merken könnt. Und ihr wisst, unser Leben ist geprägt von Akronymen, so Abkürzungen. Mir fällt immer nur die AOK ein. Ja, die Allgemeine Ortskrankenkasse, da bin ich schon immer, ich kenne nur AOK und ich kenne viele andere kurze Begriffe, ich weiß gar nicht, wie sie ausgeschrieben heißen. Ja, so ein BMW ist ein BMW. Hat der noch einen längeren Namen? Bei Mercedes weggefallen oder wie war das? Nein, lassen wir das einfach mal. Was wäre für uns heute wichtig und habe ich ein Akronym gefunden, BGI. Lass uns das mal wiederholen. BGI. Das kommt, ich habe mal recherchiert, das kommt so aus dem IT-Bereich. Das ist ein Prozess, der läuft im Hintergrund. Also ihr, wenn ihr euren PC anmacht, ihr merkt das gar nicht, aber der verwaltet die ganzen Daten, der kontrolliert das, wo muss das hin, wo muss es gespeichert werden. Also wir merken es gar nicht, aber es ist unheimlich wichtig. Und da habe ich mir gedacht, okay, BGI, es läuft im Hintergrund und Überzeugungen, die ich leben will, die mache ich erstmal mit mir aus, ja. Ich gehe mit mir ins Gespräch und wege ab, pro und contra, dafür, dagegen, was habe ich davon, ja. Und ich habe dieses BGI mit meinen Worten gefüllt. Beobachten, das B. Gehorchen, das ist uns oft begegnet jetzt am Wochenende. Und I, Initiative, das heißt aufstehen, sich bewegen, mal was anzupacken, ja. Und das sind wichtige Prüffunktionen, um zu gucken, wo stehe ich mit meiner Überzeugung. Bin ich einfach so ein Mitläufer, habe keine Ahnung, ist schön, aber ja, dabei oder nicht dabei sein, ist egal. Wir können uns auch ein wenig prüfen. Und ich nehme natürlich den Josua jetzt einmal. Wir haben das ganze Wochenende viel von ihm gehört. Der hat eine Riesenaufgabe vor sich gehabt und ja, da musst du schon mal ein bisschen vorgehen. Ja, und es wäre sehr gut, wenn der Josua auch überzeugt ist von dem, was er da tut. Aber war das bei ihm sofort da? Ich denke nicht. Und dann wollen wir mal gucken. Josua und das erste B beobachtet. Zunächst hieß er gar nicht Josua. Er hieß Hosea. Und ich erwähnte schon, jeder Name in der Bibel ist, der steht nicht einfach so da, so. Ich habe mir auch nicht viele Namen, viel dabei gedacht, als wir unsere Kinder einen Namen geschenkt haben. Aber in der Bibel, da steckt was hinter. Und Hosea oder Hoshea bedeutet Heil, Rettung. Im Nachhinein, er ist jetzt nicht von einem Land ins andere gezogen, so war es bei mir damals auch, hat er einen neuen Namen bekommen, und zwar einen Namenszusatz. Und das war der Name Gottes, Yahweh. Und so wurde aus Hosea Jehoshua, und wir lesen in unserer Bibel dann Josua. Und jetzt bekommt der Name eine andere Bedeutung, Yahweh, Gott ist heil. Ach so, und sein Name wurde Programm in seinem Leben. Gott ist heil. Aufgewachsen in Ägypten, hat er so das Ganze mitbekommen, wie es dem Volk Israel ergangen ist. Die Sehnsucht nach Freiheit, sie kam. Der Auszug aus Ägypten, ein gewaltiges Szenario. Josua ist dabei. Er war jung. Aber eins hat ihn gekennzeichnet. Er war jung und er hielt sich an jemanden. Und dieser jemand war kein weniger als Mose. Er war dabei, er war praktisch sein persönlicher Assistent und hat am Anfang gar nicht so viel ausgeführt. Er hat beobachtet, was macht der Mose denn da so die ganze Zeit? Ja, wir wissen, anhand dieser 10 Plagen, da ist ja gewaltig viel passiert. Von Josua wird ja gar nichts erwähnt. War er vielleicht der stille Beobachter? Wir wissen es nicht, es kann sein. Und in seinen Beobachten erkennt Josua eins ganz deutlich. Hör mal, das liegt jetzt nicht an diesen Fähigkeiten des Mannes Mose, da ist was Höheres hinter. Ja, auch allein der Auszug und sowas. Er merkt, das ist nicht die Kraft, das ist nicht das Geschick des Moses. Der vertraut auf Gott. Und das, was da geschieht, also es grenzt an Wundern? Nein. Er musste beobachten, das ist ein Wunder. Das sind Wunder, die hier gerade passieren. Also die kann ich mir selber nicht erklären. Das sind Wunder, Hammer. Und ja, was war das? Allein dieser Durchzug durchs Schilfsmeer. Ja, Hoffnungslosigkeit, ein Gejammer. Trockenen Fußes durch, das gesamte Heer der Ägypter wird vernichtet. Gott führte das Volk raus und er musste sagen, keine Erklärung, ein Wunder. Es ging ja weiter, dann das Wasser in Rama, sie waren jetzt in der Wüste unterwegs, wieder ein Wunder. Und Gott hatte da eine Absicht hineingelegt. Das, ein Wunder ist ja nicht nur da, um es zu bestaunen, um zu sagen, kapiere ich nicht, sondern Gott hatte eine Absicht da drin. Er wollte den Gehorsam des Volkes prüfen gegenüber dem, was er ihnen sagt. Das dauerte gar nicht lange. Also das Volk Israel war total menschlich. Sofort wieder knauserig, hab Hunger, Meckes ist nicht da, in Ägypten war alles dabei. Und Gott schenkt die Wachteln. Das Manna. Und es war ein Wunder. Und wir lesen in 2. Mose 16, Vers 12 auch die Absicht Gottes. Er wollte wiederum den Gehorsam prüfen. Und er wollte, dass das Volk auch erkennt und begreift, dass es Gott ist, der dahinter steht. In 2. Mose 16, Vers 12 lesen wir in dem letzten Teil des Verses, daran, also an diesen Ereignissen, an diesen Wundern, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir in unseren Überzeugungen wachsen wollen, müssen wir quasi ein offenes Auge haben. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die mit offenen Augen durch die Gegend gehen und blind sind. Sie merken gar nicht die Schönheit der Natur. Sie merken nicht, wenn eine alte Frau sich müht mit einem Einkaufswagen und vielleicht eine Treppe hochgehen müssen. das merken die gar nicht. Die sind so mit sich selbst beschäftigt. Die merken nicht, wenn sich einer freut. Hey, eine Freude zu teilen ist, das ist super. Sie merken aber auch nicht, wenn einer traurig ist und vielleicht ein ermutigendes Wort, ein Händedruck, ein Schulterschlag braucht. Das merken sie nicht. Also uns ist es wichtig, und da möchte ich auch Mut machen, dass wir zu Beobachter werden. Um uns herumschauen, wir hören Zeugnisse. Zeugnisse sind ja Erlebnisberichte mit Gott von Menschen. Achten wir darauf. Was hat Gott in ihrem Leben gewirkt? Aber ich möchte jetzt schon eine Warnung aussprechen. In diesen Beobachtungen sind wir nicht perfekt. Aber in der Art und Weise, Leute zu beobachten und zu sehen, wo ihre Schwächen sind und ihre Fehler sind, da sind wir sehr gut. Das meine ich nicht damit. Und ich glaube, ihr versteht das auch. Beobachten, um in einer Überzeugung zu wachsen, die gut ist, die auf Jesus hindeutet, nicht um den anderen schlecht zu machen. Lernen. Lernen von anderen, und Josua lernte von Mose. Und viel zu oft nehmen wir die Situation auch in unserem Leben irgendwie so dahin. Ich bin krank, ja, da kann ich nichts machen. Arbeitslosigkeit, Leute lassen sich richtig fallen. Es ist so, was soll ich denn schon machen? Oder aber Streitigkeiten, meine Güte. Lass es doch so sein, Gras wächst da drüber im Laufe der Zeit. Nein, wir sollen einfach mal hinterfragen, möchte Gott uns vielleicht etwas damit sagen? Wir sind schnell dabei zu sagen, Gott, warum? Warum mir? Warum nicht ihm? Warum passierte mir das? Warum muss ich arbeitslos sein? Übrigens, ich war vor kurzem direkt in Hartz IV gerutscht. Das ging so schnell. Und ich, was? Ich Hartz IV? Ich hatte immer einen guten Job und sowas. Das ging so schnell. Und ich habe mir die Frage gestellt, wozu ist das eigentlich gut? Was soll ich eigentlich aus dieser Situation lernen? Aber eins weiß ich, wenn mir jetzt einer begegnet und er sagt, er lebt in Hartz IV, oh, sag ich, das kenne ich wohl, das ist gar nicht so schön, so vom Gefühl erstmal, ja? Und so sollen wir nicht uns einfach in unser Schicksal ergeben, sondern Gott auch fragen, was in meinem Leben ist gut für mich, wie soll ich es analysieren? Und zwar mit der Überzeugung, dass du hilfst. Und so haben wir uns gegenseitig in der Gemeinde und dürfen miteinander unsere Freuden und auch Leiden teilen, um in dieser Überzeugung zu wachsen. Mit welchen Augen beobachtest du dein Umfeld? Und da ist es auch ganz wichtig, stellst du immer die Frage an Gott oder stellst du immer die Frage an andere? Wie oft höre ich, ich bin ein Produkt meines Umfeldes? Ist das so? Ich bin das, was die Leute über mich reden. Ist das so? Nein, das ist nicht. Du hast immer die freie Entscheidung, dich so zu verhalten, wie die Leute es wünschen, oder dich so zu verhalten, wie Gott es von dir erwartet. Ja, und wir haben jetzt am Wochenende so oft den Zuspruch gehört, sei stark, sei mutig, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und jetzt kommt was auf dich zu, du weißt von diesem allen und du hast jetzt die Entscheidung. Entweder knickst du ein oder du sagst, sei stark und mutig, und du darfst ins Gebet gehen und du darfst dich entscheiden dafür, Gott an deiner Seite wirken zu lassen. Okay, sehen, lernen, so hieß mein Lehrgang, den ich in einer Firma gemacht habe. Also ein Beobachter sein ist ja nicht alles, dabei hört es nicht auf. Und Gott erwartet natürlich, wenn du ihn fragst, du, wozu ist das denn gut? Und er redet zu dir, er macht dir Mut, dann erwartet er natürlich auch eine Antwort. Eine Reaktion, wo du in deiner Überzeugung zu ihm, im Vertrauen zu ihm wachsen darfst, weil er ja möchte, dass dein Glauben an ihn stark wird. Wir werden nie den starken Glauben haben, aber unser Gott ist der Stärkste. Das ist wichtig. Und da möchte er uns immer hinführen, dass wir uns ihm anvertrauen. Und wisst ihr, dazu ist ein Wort oder eine Handlung nötig, die uns manchmal gar nicht so gelegen ist. Und das ist der Gehorsam. B war das Beobachten. G ist jetzt der Gehorsam. Tut mir leid, ich kann es nicht trennen. Ich muss es zusammenführen. Und ich weiß, wie schwer es manchmal ist, die Kinder zum Gehorsam zu führen. Und weil ich weiß auch, wie schwer es ist, wenn mir klar wird, dass auch von mir Gehorsam verlangt wird. Egal, wo ich bin. In 2. Mose 17, Vers 10, da heißt es, und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte. Mose war der Mentor, würden wir heute sagen, sein geistliches Vorbild. Und er machte alles das, was Mose ihm auftrug. Nach dieser langen Zeit in Ägypten, sie waren ja jetzt in der Wüste, bekommt Josua einen Auftrag. Er war noch jung. Und Mose sagt, hör mal zu, sammel so die wehrhaften Leute unter dir. Es gibt da einen Zwist auszustreiten, und zwar gegen die Amalekiter. Wunderbar. Er holt sich die Ziegelbrenner, er holt sich die Lehmstecher, er holt sich die Menschen, die Zeit ihres Lebens Sklaven waren. Da war keine Fachkraft vorhanden. Keiner, der eine soldatische Ausbildung hatte. Und jetzt mach mal. Und Josua hätte ja sagen können, Moses, so geht das nicht. Lass uns erstmal ein paar Wochen ein bisschen Training machen, ne? Ein bisschen Strategie üben und sowas. Nein, Josua hat gemerkt, Gott tut Wunder. Da, wo ich etwas nicht erklären kann, und Josua hinterfragt es nicht, er ist gehorsam und er handelt danach. Und sie gehen in diese Streitigkeit, in diesen Kleinkrieg, sage ich mal, der für Josua sicherlich schon ein großes Ereignis war. Und in dem Geplänkel sieht er da seinen Mentor, der betet. Er pusht ihn nicht auf. Nein, das macht Mose nicht. Er sieht ihn da und er sagt, er merkt, oh Mann, der wird müde und der Feind wird stärker. Und er guckt wieder, Mose betet und er wird unterstützt und sie erhalten den Sieg. Er war gehorsam und hat wieder beobachtet, da passiert etwas. Und das war nicht Moses Stärke. Er merkt, hier ist Gott am Wirken. Ganz interessant, in 2. Mose 17, Vers 14a, da heißt es, nachdem der Krieg jetzt gewonnen war, heißt es, danach sagte der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung auf, was heute geschehen ist, und präge Josua die Worte ein. Ja, ja, jemanden was einzuprägen, das kostet schon mal Mühe, ne? Wenn man was auswendig lernen will oder muss. Aber so eine Lebenserfahrung, ja, wenn wir nochmal im Nachhinein drüber sprechen und das nochmal auswerten, dann verinnerliche ich das. Und Gott hatte da den Josua schon im Blick und sagt, Mose, hör mal zu, das, was hier geschehen ist, das haben wir registriert, aber schreib's nochmal auf. Und in einer stillen Stunde, wo ihr zusammensteht, prägt das dem Josua ein. Mach ihm deutlich, ich, Yahweh, der Gott des Volkes Israels, unser Gott, ich habe den Sieg ermöglicht. Und nach dem Sieg machte Mose seine Überzeugung, seinen Glauben an Gott sichtbar, indem er einen Altar baute und diesem den Namen gibt, so heißt es in Vers 15, der Herr ist mein Kriegsbanner und Feldzeichen. Josua sieht, dass Mose sich das nicht selbst aneignet, diesen unmöglichen Kampf mit den Leuten, die unausgebildet waren. Und er setzt ein Altar. Der Altar, der war uns so oft auch begegnet jetzt am Wochenende. Und wir haben festgestellt, der Altar, wir Menschen brauchen manchmal, heute sagt man Eyecatcher. Ja, ist das so? Eyecatcher, um sich an etwas zu erinnern. Und sie haben einen Altar aufgestellt, der sollte sie erinnern. Denk mal drüber nach, was hier passiert ist. Und Josua aus seiner Überzeugung heraus sieht, Mose lebte ein Leben, das hat ein ganz festes Fundament und das ist auf Gott ausgerichtet. Und so ist es auch weiter. Er ist Mose gehorsam, als er ihn begleiten sollte auf den Berg Sinai. Er beobachtet natürlich auch alles Weitere. Ja, der Gehorsam, der schließlich nicht das Beobachten aus. Er sieht, wie sich das Volk verhält. Es gerät in Sünde. Und er sieht, wie Gottes Zorn da ist. Und er sieht nicht, wie Mose als Führer und Leiter des Volkes so richtig mal Autorität walten lässt. Aber er beobachtet, wie Mose gehorsam zu Gott ist und ihn bittet. Er bittet vor Gott, schenk du hier Buße, das heißt eine Umkehr, eine Sinnesänderung. Und er sieht, wie Mose einfach Gott gehorcht in allem. Er gibt ihm alles ab. Und immer wieder, denke ich mal, auch wenn wir es so nicht direkt lesen, wird Mose dem Josua gesagt, hör mal, wenn irgendwas ist, ein Problem, das dir aus den Fingern gleitet, suche Gottes Nähe und gehorche seinem Wort. Ich bin bei dir. Ich versorge dich, wo du meinst, hier gibt's keine Lösung mehr. Die Sackgasse, die wird zu so einem freien Feld, wenn ich es anfange zu wirken. Und ich weiß, Gehorsam ist leichter gesagt, das kann ich jetzt hier so ganz leicht sagen, seid gehorsam, aber im Leben ist es doch anders, ja. Ganz oft fordert man sein Recht ein. Bei den Kindern sagen wir, klar, das ist eine Phase der Entwicklung. Bei Erwachsenen, dann fällt uns manchmal keine Ausrede mehr ein. Gehorsam zu sein, ich muss das auch lernen. Also als ich in der Bibelschule war, war ich bis auf den Siegfried Weber, war ich älter als die Lehrer. Ich war aber Schüler. Das habe ich gesagt und ich musste gehorsam sein. In der Firma, wo ich war, musste ich auch lernen, gehorsam zu sein meinem Chef gegenüber. Und wir dürfen aber auch für die Wahrheit eintreten. Und wir müssen nicht immer alles blindes Vertrauen oder blinden Gehorsam ausüben. Also wir sollen auch nicht fünf gerade sein lassen, denn wenn wir Gehorsam auf Kosten der Wahrheit machen, dann hilft uns das auch nicht weiter. Und wenn wir Gehorsam leisten, entgegen unserer Überzeugung, dass Gott hilft, ist uns auch nicht geholfen. Ja? Wir dürfen für unseren Gehorsam einstehen. Ich würde dich jetzt ganz persönlich fragen wollen, wie ist es in deinem Leben? Die Antworten gibst du dir jetzt selber. Konntest du beobachten, wie Gott in deinem Leben handelt, dass sich da wirklich etwas tut? Hat er dich geformt? Kannst du sagen, ja, wenn ich zurückblicke, da hat sich mein Leben verändert. Es ist ja tatsächlich anders geworden. Ich bin zwar der gleiche Typ, aber das Leben hat sich geändert. Hast du erkennen können, dass wenn du Gott gegenüber gehorsam gewesen bist, dass du so, ich würde es bald sagen, einen Sieg im Glauben erlebt hast? Du hast gesagt, ich stelle mich mal auf das Unmögliche ein, ich vertraue ganz Gott. Hast du das erleben können, dass sich auf einmal Probleme gelöst haben, wo du sagst, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen, aber ist weg. Und dann konntest du dann sagen, Glück gehabt? Oder konntest du sagen, du, da muss meiner Überzeugung nach etwas Höheres da sein. Das muss Gott sein. Also für mich persönlich ist das schon fast wie ein Wunder. Und ist dein Vertrauen in ihm gewachsen? Wenn du bei diesen Fragen so für dich ein zögerliches oder ein klares Ja sagen kannst, das stimmt, das habe ich erlebt, so ist es mit dem Beobachten und mit dem Gehorsam auch jetzt immer noch nicht zu Ende. Ich habe euch ja schon gesagt, ich habe drei Buchstaben für euch vorbereitet. Jetzt kommt die Initiative heran. Steh mal auf. Steh mal auf für deine Überzeugung. Und Josua steht auf. Ich musste da an das Bild denken, unter anderem von David und Goliath, ne, der Knirps. Und dann dieser große Enakita, also dieser, oh, es war ein großgewachsener Mann. Die Verhältnisse waren ja völlig, völlig falsch und ungerecht. Jeder Boxrichter würde sagen, stopp, hier prallen gerade zwei verschiedene Gewichtsklassen aufeinander. Ja, und David lebte seine Überzeugung aus und er hat ja einen gewaltigen Sieg erreicht, ohne Speer und ohne Schild, mit ganz einfachen Mitteln. Und ich denke mal, für diesen jungen David war es damals ein gewaltiger Meilenstein in seinem Leben. Wie oft wird er sich an diese Szene zurückerinnert haben, wisst ihr? Und so ist es gut, wenn wir uns auch zurückerinnern können an den Tag der Bekehrung. Ich habe es auch am Wochenende gesagt, völlig egal, ob du nicht mehr weißt, wie alt du da warst. Völlig egal, welcher Wochentag war. Aber viele können sagen, die Sonne schien an dem Tag, wo ich mein Leben Gott übergeben habe, wo ich mich für ihn entschieden habe. Das war so ein Meilenstein, ja? Und dieser Meilenstein ist einfach wichtig, dass du in deinen Überzeugungen auch wachsen kannst und dass deine Überzeugungen auch die richtige Ausrichtung haben auf Gott. Nicht meine Stärke, auf Gott. Das wollen wir lernen. Das wird uns nicht in den Schoß gelegt. Wir haben eine Überzeugung zu leben, die auf Gott ausgerichtet ist. Und das ist ein Prozess. Kommen wir mal zurück zu dem Josua. In 4. Mose 11, Vers 28 fordert Josua Mose auf. Da waren so zwei Leute in dem Volk, die hießen Eldad und Medad, das waren Ältere des Volkes, und sie haben geweissagt. Also geweissagt, das heißt, sie haben im Namen Gottes etwas weitergegeben. Und Josua, voll auf der Seite Moses, hat gesagt, hey Mose, das geht ja gar nicht. Du bist doch unser Anführer des Volkes. Verbiete ihnen den Mund. Ja, er ist aufgestanden, er war ja überzeugt, jetzt das erste Mal so richtig aufstehen. Ja, Mose bremst ihn so ziemlich stark aus. Und er sagt, hör mal zu, Josua, weißt du was? Ich wünschte mir von Herzen, alle aus Israel, die würden Gottes Aussprüche weitergeben. Ups. Naja, das war vielleicht ein kleiner Dämpfer für Josua, ne? Er wollte doch jetzt für Mose auch einstehen. Und Mose hat das wohl gemerkt, dass er hier seine Überzeugung sehr stark auf seine Person gerichtet hat und nicht mehr auf Gott. Ja, und das kann dir vielleicht auch mal passieren. Da denkst du, ach, jetzt stelle ich mal mich auf die Seite von Jesus. Ich denke da so an meine Zeit zurück, wo ich jünger war. Oft hat man Witze gemacht. Witze gehen manchmal unter die Gürtellinie, das ist ein Thema. Und wie viele Witze machen Gott zu einer lächerlichen Person? Und was fällt dir leichter? Mitzulachen oder dich umzudrehen und sagen zu müssen, ich kann da nicht mitmachen? Ja? Und dann machst du das. Und das Ende vom Lied ist, du wirst dermaßen ausgelacht, du gehst wie so ein begossener Pudel, gehst du weg und innerlich denkst du vielleicht, mach ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Lass dich von solchen Situationen nicht entmutigen. Das sind einfach Zeugnisse, wo wir vielleicht eine Niederlage in unserem Sinne erlebt haben, aber wo wir trotzdem nicht aufgeben sollen, weil wir Gott an unserer Seite haben und weil wir ja dieses erste Mal es wirklich aus einer Überzeugung herausgemacht haben, weil wir Gott auch in unserem Leben schon erfahren haben. Ja, lass dich nicht entmutigen. Ganz anders erging es dann dem Josua bei der Auskundschaft des Landes Kanaan. Übrigens war das genau der Zeitpunkt, wo sein Name geändert wurde. Mose gab ihm den Zusatz Yahweh und so wurde er Josua. In dieser Zeit, Josua gehörte als einer der Fürsten für den Stamm Ephraim zu den Kundschaftern des Volkes. Und hier wissen wir auch, es waren 12 Kundschafter. Hier standen die Stimmen nachher 2-10. Kaleb, sein Mitgenosse und Josua sagten, das ist möglich. Wir schaffen es, dieses Land einzunehmen. Und 10 Leute arbeiten dagegen. Ja? Und er trat aber für seine Überzeugung ein und die Konsequenzen dafür waren jetzt auch wieder ziemlich bedrohlich sogar. Es war nicht ein Gelächter, denn sie werden um ein Haar fast gesteinigt. So lesen wir das in 4. Mose 14, Vers 10. Was war denn jetzt los? War das schon wieder ein Fehler? Er war doch aufgestanden für seine Überzeugung. War das wieder falsch? Aber wir sehen, Josua und Kaleb leben ihre Überzeugung aus und drücken es auch aus. Sie sind bestürzt. Sie zeigen dem Volk einfach, wie traurig sie über ihre Handlung sind. Sie zerreißen nach orientalischer Sitte ihre Kleider, bewerfen sich mit Staub und wollen einfach ihre Trauer darüber ausdrücken, dass sie, das Volk, überhaupt nicht ihre Überzeugung leben, dass Gott mit ihnen ist. Aber diese 2 Männer, natürlich mit Mose auch zusammen, sie halten Stand. Und der Josua, der brauchte dann doch noch eine Nacht, er musste drüber schlafen, aber konnte sich dann doch auch etwas fester zu Kaleb stellen. Vielleicht war er noch ein bisschen vorsichtig von seiner letzten Erfahrung heraus. Aber nach dieser Nacht, wo er vielleicht über vieles nachgedacht hatte, hatte er sich hingestellt und im Vers 8 lesen wir seine Antwort, wenn Gott Gefallen daran hat, wird er uns das Land geben. Das ist seine Überzeugung, er wird es uns geben. Und ihre Antwort, ja, Josus ist, der Herr ist mit uns. Wie war sein Name? Josua, Gott ist Rettung. Und Gott spricht seinen Unmut schon über das Volk aus, obwohl er doch schon viele Zeichen getan hatte. Scheinbar hat das Volk es nicht wirklich wahrgenommen, mit offenen Augen und doch blind für das, was Gott getan hat. Josua hat beobachtet. Josua hat gesehen, hier sind Wunder am Werk. Er war gehorsam und hat jetzt auch Initiative ergriffen und er stand dazu. Möglicherweise war diese Situation auch ein guter Grundstein dafür, dass er für die Leiterschaft des Volkes, nachdem Mose ja gestorben war, vorbereitet wurde. Auch wir, die wir an Jesus Christus glauben und zu ihm bekehrt haben, haben einen Heiligen Geist. Es ist der Heilige Geist Gottes, der in uns wohnt. Und somit sind wir, genau wie Josua in seiner Zeit, sind wir ausgerüstet, vorbereitet, um für Jesus aufzustehen und Initiative zu ergreifen. Und wenn wir meinen, ja, ich kann das nicht, dann denkt daran. Jesus sagt, ich bin bei dir. Ich bin in deinem Herzen. Und ich frage dich, hast du alles, was du brauchst, um für Jesus Initiative einzugreifen oder anzugreifen? Haben wir alles bekommen? Ja! Ja, wir haben alles bekommen. Und jetzt ist nur die Frage, bist du überzeugt davon? Bist du überzeugt davon? Ich spreche nicht, dass wir da mit der Keule durch die Menge laufen müssen. Nein, Gott wird dir auch dann das richtige, feine Werkzeug schenken, um die richtigen Worte zur richtigen Zeit gebrauchen und da zu schweigen, wo Schweigen mehr als Worte sind. Und du darfst aufstehen für ihn und ja, blick einfach zurück. Wann war es das letzte Mal, dass du für Jesus Initiative ergriffen hast? Denk drüber nach. Und ich wünsche dir, dass es zeitnah gewesen ist. Und wenn es schon länger her ist, wünsche ich dir einfach, nimm dir den Mut. Ja, ich hatte mal mit einem Mädchen gesprochen, da im Norden, wo wir lebten. Das war so ein Mädchenkreis mit meiner Tochter bei uns. Und sie sagte, ja, ich weiß gar nicht, ob die da Christin ist bei mir in der Klasse. Sag ich, frag sie doch. Ist ja ganz einfach, wir haben ja den Mund nicht nur zum Essen. Und dann schrieb sie mir, ich habe sie gefragt. Sie liebt Jesus. Ha, sag ich, wunderbar. Sag ich, war schwer. Ging so. Ja, sie ist aufgestanden und sie hatte Angst. Vielleicht würde jetzt irgendwie was Lächerliches kommen. Nein. Mann, endlich jemand in der Klasse, wo ich sagen konnte, Mensch, vielleicht können wir mal zusammen beten oder in der Bibel lesen. Ne? Das war super. Das war eine so schöne Erfahrung. Und ich schätze, beim nächsten Mal fiel es ihr nicht mehr so schwer. Ja. Und trotz der Amtsübergabe als Resultat davon, dass Josua in seinen Überzeugungen gewachsen war und sein Vertrauen ganz in Gottes Hand legte, erfolgten trotzdem immer wieder der Zuspruch, Josua, sei stark, Nano, bleib dran. Schon wieder muss ich dir sagen, bleib dran, Nano, das brauchen wir. Diese Erinnerung, das brauchen wir, ja. Es ist nicht gut, wenn ich als Vater zu meinem Sohn sage, einmal gesagt, das musst du behalten. Wieso muss ich das immer wiederholen? Nein, das brauchen wir immer wieder wiederholen. In 5. Mose 3 am Anfang sagt Gott zu dem Mose, hör mal, Mose, stärk mal den Josua. Kurz vor seinem Ende, in 5. Mose 31, da fordert Mose ihn auf, hör mal zu, Josua, sei stark und mutig. Als wenn das noch nicht genug ist, ich weiß nicht, hat Gott das Gefühl gehabt, er hat das nicht energisch gesagt, sagt Gott in Josua 1, Vers 6 und in Vers 7 und in Vers 9, ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, Yahweh, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Ist doch gewaltig. Was wollen wir mehr? Ach, da geht mir richtig die Gänsehaut hoch, ne? Das ist der Zuspruch, den wir brauchen. Ich weiß, manchmal haben wir Freunde an der Seite, die sagen, ich stehe an deiner Seite. Und wie oft sind wir verletzt? Das sind wir Menschen, schwach. Einer sagt, ich stehe zu dir. Und wenn es dran hart auf hart ist, ist er weg. Und du stehst alleine. Aber Gott sagt, wohin du auch gehst, ich halte mit dir Schritt, ich komme überall hin, ich bin immer bei dir. Das soll uns so ermutigen. Es ist eine gewaltige Ermutigung. Ich denke, wir können ohne Angst Initiative für Gott und seinen Sohn Jesus Christus ergreifen. Das heißt, Wir haben festgestellt, dieser Prozess, der macht was mit uns. Es verändert uns, unser Denken, unser Auftreten einem anderen Menschen gegenüber. Und das bedeutet, dass wir in unseren Überzeugungen wachsen müssen, in dem, was Gott zu ihnen sagt. Und an dieser Stelle werde ich jetzt auch schon schließen. Josua steht vor der größten Aufgabe seines Lebens, das Volk in das Land Kanaan zu führen. Für uns kann es heißen, auf in die große Aufgabe deines Lebens. Mal schauen, was hat Gott so in deinem Leben vor? Das müssen nicht immer die Überflieger sein, die großen Dinge, sondern Gott erwartet auch Treue in dem ganz Kleinen. In den kleinen Dingen erwartet er Treue. Und so wünsche ich uns, dass wir von dem, was ich euch heute weitergeben durfte, dass wir die drei Dinge behalten. B, beobachten. G, gehorsam. I, schreibt euch das auf. Schreibt euch das auf. Erinnert euch daran und ich wünsche euch das wirklich und ich rufe euch zu. Seid stark und mutig, Überzeugungen leben. Es will gelernt werden. Entspannt euch. Amen. Amen. Ich spreche ein Gebet und dann macht der Nano weiter. Das ist doch